Ja, ich beschäftige mich in letzter Zeit ein bisschen stärker mit dem Leben der ersten Christen, wie wir es ja im Neuen Testament lesen können. Und wenn Gott es zulässt, dann kann ich sogar nächsten Sonntag genau da rumlaufen, wo Paulus rumgelaufen ist, nämlich in der Türkei, in der heutigen Türkei, in Ephesus und den anderen Städten dort bei einer Studienreise, wenn Gott das zulässt. Ich bin auf so einer Warteliste und bin, einer fehlt noch, einer muss noch abspringen, dann hätte ich da Platz. Ich hoffe und bete dafür, aber vielleicht auch nicht. Dann predige ich nächsten Sonntag hier umso kräftiger. Schauen wir mal. Auf jeden Fall können wir von den ersten Christen dort etwas lernen in der Bibel, denn die standen damals schon vor der gleichen Herausforderung wie wir heute. Die haben sich nämlich auch gefragt, wie können wir diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, wie können wir dieses Herzensanliegen von Mission, wie können wir das weiter umsetzen? Wie können wir anderen Menschen, die an alles andere glauben, nur nicht an Gott, wie können wir die auf Jesus Christus, den Auferstandenen, hinweisen? Und ein Blick ins Neue Testament macht dann deutlich, ja, Gott hat ja da Geschichte geschrieben. Durch seinen Geist hat er Menschen bewegt. Die Apostel sind da ja ganz wichtig in der Apostelgeschichte. Aber da gibt es dann eben auch unzählige andere Christen, die eben nicht so sehr im Rampenlicht standen wie Paulus. Und wisst ihr was? Wir alle, wir wollen nicht die erste Geige spielen meistens. Aber in der zweiten Reihe oder in der dritten, ja, das können wir uns schon vorstellen. Und ich dachte, deswegen gucken wir uns heute mal diese Christen aus der zweiten oder dritten Reihe an. Und mit denen können wir uns leichter identifizieren. Und die sind genauso wichtig gewesen, denn ohne die hätte auch Paulus oder Petrus und Johannes, die hätten nicht wirken können, hätten sie nicht diese Gemeinschaft von anderen Christen auch gehabt, durch die Gott sie ermutigt hat. Und deswegen, erste Folie, wollen wir heute über die Mitarbeiter von Paulus nachdenken. Und ich lese dafür mal ein paar Verse aus dem Römerbrief vor. Im letzten Kapitel, nächste Folie, haben wir hier Original Römerbrief, das älteste Fragment, was es in Griechisch gibt. Und ihr sollt mal aufpassen, denn Paulus, der schreibt dort über seine Mitarbeiter, seine Freunde. Und achtet mal darauf, wie er diese Menschen dort beschreibt, was sie gemacht haben. Ich befehle euch unsere Schwester Phöbe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchrea ist, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie es sich ziemt für die Heiligen, und dass ihr ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht, denn sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epinatheus, meinen Lieben, der aus der Provinz Asien der Erstling für Christus ist. Grüßt Maria, die mit viel Mühe und Arbeit um euch ja gewesen ist. Grüßt Andronikus und Junias, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und schon vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt Ampilatus, meinen Lieben in dem Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachys, meinen Lieben. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die aus dem Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Stammverwandten. Grüßt die aus dem Haus des Narzissus, die in dem Herrn sind. Grüßt die Tryphenäer und die Tryphoser, die in dem Herrn arbeiten. Grüßt die Persis, meine Liebe, die sich viel gemüht hat im Dienst des Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Grüßt Asynkritis, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Es grüßen euch am Schluss auch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius und Jason und Sosipater, meine Stammverwandten. Ich, Tertius, der diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Gastgeber. Es grüßt euch Erastus, der Stadtkämmerer, und Quartus, der Bruder. Das ist so ein Text, den liest man doch gerne zu Hause, bricht sich irgendwo noch die Zunge und sagt, Mann, Paulus, Also ein Einzelkämpfer bist du echt nicht gewesen. Meine Frage ist ja, wie beschreibt Paulus seine Mitarbeiter? Ihr müsst jetzt die Namen nicht wissen, noch mal vorbringen, aber bringt mal noch mal ein bisschen, sagt mal ein bisschen, wie beschreibt er diese Christen aus der zweiten und dritten und vierten und hundertsten Reihe? Ist euch da was aufgefallen? Liebevoll, ja. Wichtig, die sind ihm wichtig, ja. Zuverlässig, das wird ein paar Mal gesagt, ne? Die haben sich bewährt im Glauben, ja. Er vergisst sie nicht, ja. Das ist ja schon allein einen Namen zu haben, ne? So, besonders sind die für ihn, ja. Mhm. Ja, wertschätzend kann man auch sagen, ne? Eine ganz wichtige Sache. Ein paar werden beschrieben, das sind Stammverwandte, das sind also auch Verwandte. Paulus war also kein Berufschrist, sondern der hat auch seine Verwandten mit dort, mit dem Evangelium erreicht, ein paar davon. Und einer hat sogar den Römerbrief geschrieben, gemeinsam mit Paulus. Und der grüßt dann, als er so schreibt, als Paulus ihm das diktiert, ich will auch noch grüßen, ich gehöre auch dazu und so weiter. Und damit wird etwas vermittelt, was für uns heute total wichtig ist. Ein Wir-Gefühl. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, was Paulus dort hatte in seinem Leben. Die Mission der Welt, das Römische Reich, das sich immer mehr für Jesus entschieden hat, da waren Beziehungen dabei, das war ein Wir-Gefühl. Gemeinde ist immer ein Wir. Gottes Reich ist immer ein Wir, da geht es nicht nur um dich. Da geht es nicht nur um unsere kleine Stadtmission, da geht es um alle Christen hier in der Stadt, alle Christen im Land. Gottes Reich ist viel größer, als wir denken. Gott liebt Gemeinschaft. Und unsere Mission ist nicht nur einfach Menschen von Jesus zu erzählen und von dem zu berichten, was wir mit ihm erlebt haben, sondern dass wir durch Jesus und durch seinen Geist diese Gemeinschaft, die Paulus hier schon hatte, dass wir diese Gemeinschaft leben, auch in Zeiten, wo die Leute viel mit sich alleine ausmachen. Daran können Mitmenschen Jesus erkennen. Machen wir mal die nächste Folie. Hier haben wir Jesus. Das ist so ein Bild aus der Hagia Sophia in Istanbul, also einer großen Kirche, jetzt eine Moschee. Und dort hängt Jesus so und damit die Menschen Jesus erkennen, auch heutzutage, 2024, müssen wir ein neues Gebot von Jesus befolgen. Und das hatte ich in der Wochenmail geschrieben. Was ist dieses neue Gebot, was Jesus seinen Jüngern vor Ostern gegeben hat, als sie beim Abendmahl so zusammensaßen? Liebt einander. Hättest du eine Antwort geschrieben, wärst du in der Liste. So, Johannes 13, Vers 34, genau. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Menschen erkennen Jesus, wenn wir Liebe untereinander haben, so wie Paulus hier diese Liste von Menschen um sich hatte. Der Briefschluss von Paulus, der macht deutlich, dass all diese Christen wichtig waren, dass sie Anteil an der großen Mission der Kirche haben. Und genauso geht es uns. Keiner von uns ist hier unwichtig. Wir alle sind ein kleines Puzzleteil. Dann zoomen wir mal ran. Nächste Folie. Das ist ein Mosaik, tausende kleine Steinchen werden dann zu einem großen Mosaik, zu einem Bild. Und so sind wir ein kleines Steinchen. Und wenn wir als Steine zusammenhalten, wenn wir so wie Jesus es uns geboten hat, einander lieb haben, uns aufeinander zubewegen und auch wenn mal Krisen sind, wieder neu einander Chancen geben, dann wird ein Ganzes draus und die Leute sehen, boah, die halten zusammen. Da ist irgendwie wohl Gott am Werke. Die erste Christenheit, die bestand aus zwei großen Richtungen. Es gab einmal die großen Gemeinden in Jerusalem, wo alles anfing, in Antiochia dann. Und dort haben zuallererst die Apostel gewirkt, also die Jünger von Jesus und der nachgewählte Matthias. Und dann haben wir die Missionsgemeinden auf der anderen Seite, die Paulus in der heutigen Türkei und in Griechenland und dann bis nach Rom ja mitgegründet hat und wo er Gemeinde trainiert hat, wie so ein Gemeindeberater von Krishona. Und bei dieser Missionsarbeit, da war er, wie gesagt, nicht allein. Und ich habe jetzt mal das Neue Testament ein bisschen durchgeforstet, wer da so mitgearbeitet hat. Wir werden jetzt nicht alle Dutzenden Namen uns angucken, keine Angst, sondern ein paar möchte ich euch näher vorstellen. Nächste Folie bitte. Da haben wir einmal die treuen Wegbegleiter. Ihr müsst wissen, in der Antike war das Reisen total gefährlich. Ja, die waren erstmal sehr langsam unterwegs. Es war oft Reise zu Fuß oder mit so einem Eselskarren. Und es gab Räuber und Piraten und irgendwelche Zollstationen. Und deshalb war es immer besser, wenn man Weggefährten dabei hatte. Jesus hat seine Jünger auch immer zu zweit ausgeschickt, also die kleinste mögliche Gemeinschaft. Oder wenn man in einer Karawane unterwegs war, wo ein bisschen auch Bewaffnete dabei waren. Paulus, der wurde begleitet. Er hatte treue Wegbegleiter, die mit ihm also durch diese Gegend dort gezogen sind, hunderte und tausende Kilometer. Und da haben wir zuerst mal Barnabas und Markus. Und die beiden, das waren fromme Juden. Hier vorne habe ich ein bisschen was hingeschrieben. Barnabas, der Sohn des Trostes, der war der eine. Und Markus war dann der Neffe von ihm. Barnabas, der hat damals viel für die Urgemeinde gespendet. Die kamen beide aus reichem Haus. Die waren so reich, dass die Mutter von Markus, also die Schwester Maria, also die Schwester von Barnabas, die hat ihre Villa zur Verfügung gestellt, dass sich die Gemeinde dort treffen kann. Und so eine römische Villa, die war dann größer als unser Gemeindehaus. Da war ein Riesenhof innen drinne und da war jede Menge Platz, dass Menschen zusammenkommen konnten. Das Wort von Barnabas, das hatte in der ersten Gemeinde in Jerusalem so viel Gewicht, dass er sogar diesen Saulus, der sich dann bekehrt hat, reinbrachte. Stellt euch mal vor, zu DDR-Zeiten, wir hätten den obersten Chef von der Stasi aus Prenzlau, wir hätten den hier in die Gemeinde mit reingelassen. Ja? So hatten die Angst, wer weiß, der hat doch die Christen so hart verfolgt. Hat der sich wirklich bekehrt oder ist das hier jetzt gefährlich für uns? Barnabas hat den reingebracht. Von Markus wissen wir, dass es dann Spannung gab. Auf einmal war ihm das zu mühsam mit der Reise. Also ganz so treuer Gefährte war er dann eine Zeit lang nicht. Und dann hat sein Onkel Barnabas gesagt, Junge, komm mit, wir gehen nach Zypern in meine Heimat zurück. Und Paulus, der ist dann mit Silas weitergegangen. Silas oder auch Silvanus, wie er genannt wird. Und erst später wurde dann dieser Streit, der zwischen Paulus und Markus war, auch wieder behoben und geklärt. Markus ist trotzdem nicht unwichtig gewesen. Gott kann auch Menschen, die scheitern in der Gemeindearbeit, gebrauchen und wieder neu aufstellen. Von Markus haben wir das gleichnamige Markus-Evangelium. Das ist richtig viel Arbeit und Literatur, die er dort geleistet hat. Der Weggefährte Silas wird hier noch genannt, der hatte sich schon bewährt. Der kam aus der Muttergemeinde in Jerusalem, der war Prophet, der war Motivator, der wusste, wie der Hase langläuft. Und der hat dann Paulus eben auf dem Weg nach Europa begleitet. Dann sind sie erstmal in Philippi in Untersuchungshaft gekommen, aber die haben dann beide gesagt, komm, Gott will es irgendwie so, wir machen hier Lobpreis. Und dann gab es das Erdbeben und der Gefängniswärter hat sich bekehrt. Solche Sachen hat Paulus erlebt, weil Silas, also ein treuer Weggefährte, an seiner Seite war. Kurze Frage dazwischen. Fühlst du dich als Christ manchmal wie ein Einzelgänger? Oder hast du auch einen Weggefährten hier in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde? Jemand, mit dem du beten kannst, sprechen kannst, auch mal sagen kannst, wo Sünde sich in dein Leben geschlichen hat und wo du gemeinsam mit dem Bruder oder der Schwester daran arbeitest. Das ist so wichtig, treue Weggefährten zu haben. Das ist mit ein Grund, warum das Reich Gottes sich damals so ausbreiten konnte. Wenn Paulus in Ketten lag, dann konnte er immer noch sich auf andere verlassen, die dann zum Beispiel für ihn den Brief geschrieben haben, den er mit der Hand jetzt so nicht schreiben konnte. Paulus, der ist kein Held gewesen, sondern er war sich durchaus seiner Defizite bewusst. Er war kein großer Redner, sagt er selber einmal in seinem Brief. Und weil er eben gemeinsam mit anderen unterwegs gewesen ist, dadurch konnte sein Dienst eine Stärke entwickeln. Weil andere Christen mit ihm kreuz und quer durchs Römische Reich gezogen sind. Er konnte durch die Brüder und Schwestern, die an seiner Seite waren, da konnte er ermutigt werden. Gott konnte in sein Leben hineinsprechen, konnte ihn entlasten, konnte mal für Nahrung, für Geld und was nicht alles sorgen. Und manchmal geht mir das auch so. Letzte Woche hing ich ganz schön durch. Ich weiß auch nicht genau, wo die Krise jetzt so herkam, aber es waren ganz schön dunkle Wolken. Und dann hatte ich so Kontakt mit einer Schwester, die sagt, wie geht's dir eigentlich? Und dann haben wir telefoniert, miteinander gebetet und auf einmal gingen so die Wolken weg. Und ich merkte, da ist ein Mensch, der betet einfach mit. Es wird besser. Da ist einfach Weggemeinschaft. Das hat mich voll ermutigt, weil dadurch Jesus auch wieder neu in mein Leben Sonne bringt. Dort, wo christliche Gemeinschaften entstanden sind, da gab es dann auch noch eine zweite Sorte Mitarbeiter und die waren auch unbezahlbar, haben wir nächste Folie, die Leiter und Lehrer. Diese Welt braucht Menschen, die etwas leiten, die einen Hut aufsetzen und sagen, ich kümmere mich darum. Und manchmal sind wir enttäuscht von den Leitern, die es so gibt und denken, oh, also so richtig doll was drauf haben die nicht. Aber wenn ein Leiter wirklich seine Verantwortung übernimmt, dann geht es vorwärts, dann kann etwas aufblühen, dann geht es wirklich vorwärts. Und immer wieder tauchen da zuerst diese Eheleute auf, Priscilla und Aquila. Die waren so wie Paulus jüdische Zeltmacher, die haben also Zelte gebaut, damals lief ganz viel mit Zelten, diese Planen musstest du nähen, ohne Nähmaschine, alles Handarbeit. Und die kamen damals aus der Weltstadt Rom und die wirkten dann eben ganz stark an den Orten, wo Paulus gewesen ist. Sie haben mal mit ihm gemeinsam dort Gemeindearbeit gemacht und Bibelstunden und diskutiert mit den Leuten und mit den Heiden diskutiert. Und sie sind in Korinth und Ephesus vor allen Dingen gewesen, am Ende ihres Lebens dann wieder in Rom. Und gemeinsam mit Paulus haben sie eben erlebt, wie Gott Gemeinde baut und wie da eine Dynamik entsteht, wenn Christen zusammenhalten mit ihren unterschiedlichen Begabungen. Spannend ist, dass Priscilla, also die Frau, dass die ganz oft an erster Stelle genannt wird und das in so einem alten Buch, in einer Welt, wo die Männer sonst immer die Chefs waren. Aber das unterstreicht hier schon in der Apostelgeschichte ganz stark, dass Frauen in der Gemeindearbeit damals wichtig waren und auch jetzt noch weiter wichtig sind. Und dass es bei Gott nicht Männer sind wichtiger oder sowas gibt, sondern dass Gott alle gleich liebt und unterschiedlich begabt hat und man alles eben einbringen kann fürs Ganze. Und dann haben wir noch Apollos. Apollos, der kam aus Alexandria, das war die Hauptstadt der Bildung damals. Vielleicht kennt ihr noch den Leuchtturm von Alexandria oder die große Bibliothek, die es dort gab aus der Antike. Im heutigen Ägypten. Apollos, der konnte mit seinem Wissen, der war richtig gelehrt, mit seiner Redebegabung konnte er Leute mitreißen. Die haben in der Synagoge, oh, Apollos kommt und der erzählt uns jetzt aus dem Alten Testament, wo der Messias kommt und wie der Messias ist. Und hinterher sagten sie, Moment mal, du meinst ja Jesus. Und er sagt, genau. So, der wusste, wie man das macht. Für ihn war klar, Menschen müssen umkehren zu Gott. Bekehrung und Taufe, ein Neuanfang ist wichtig. Aber er hat nicht alles gewusst. Er musste auch noch dazulernen. Und da haben dann wieder eben Aquila und Priscilla geholfen. Die haben ihn nochmal in die Schule genommen und haben gesagt, du, das neue Leben als Christ, das Leben im Geist, mit Geistesgaben und solchen Sachen, da kannst du noch einiges lernen. Komm, wir zeigen dir, wie das funktioniert. Und haben ihm dort noch einiges beigebracht. Und dann habe ich hier noch in der Liste der Leiter und Lehrer Timotheus, den wir ja kennen. Aus den Timotheusbriefen, der war so ein bisschen das Nesthäkchen von Paulus. Als er einmal nach Lystra kam, in der heutigen Türkei auf der Missionsreise, da hat er gesagt, ey, der junge Mann, also der hat so Feuer für Jesus, der ist so einer, der sich einsetzt, den nehme ich gleich mit, den nehme ich unter meine Fittiche, der ist so eine Art Schüler für mich. Und Paulus hat so viel Energie reingesteckt in den Timotheus, der war bei so vielen Situationen dabei, dass er enorm viel gelernt hat. Und deswegen wurde er dann beispielsweise mit dem Korintherbrief gleich mitgeschickt nach Korinth und Paulus hat gesagt, Junge, Im Brief steht schon schwarz auf weiß, was ich von der Gemeinde erwarte, aber du musst jetzt aufräumen. Du musst da gucken, dass das auch umgesetzt wird in der Gemeinde, dass das, was dort schief läuft, wieder behoben wird. Und er wurde dann eben von Paulus immer wieder ermutigt. Es gibt die Timotheusbriefe und er ist dann schließlich der erste Gemeindeleiter, der erste Bischof von Ephesus gewesen, wo ich hoffentlich nächsten Sonntag bin. Paulus hat Gemeindeleitung nicht irgendwem überlassen, sondern hat immer geguckt, wer ist treu, wer ist zuverlässig, wessen Herz schlägt wirklich für Jesus. Die Leute mussten nicht perfekt sein, aber sie mussten das Herz bei Jesus haben. Und dann konnte Leitung übergeben werden. Und wir wissen aus ein paar Randnotizen bei Paulus in den Briefen, dass es eben auch Mitarbeiter gab, die ihn verlassen haben, die ihn verraten haben, die ihn enttäuscht haben, wo er Zeit investiert hat und die sind dann irgendwann nicht mehr in Gottesdienst gekommen, haben sich selber bereichert, haben die Welt lieb gehabt, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, die wollten lieber da drüben in der anderen Mannschaft spielen. Und umso wichtiger war Paulus, dass er umgeben ist mit zuverlässigen Leuten. Und wenn ich in unsere Gemeinde gucke, wenn ich in eure Gesichter gucke, dann sehe ich Menschen, die zuverlässig sind, die auch ihre Macken haben. Ich habe auch meine Macken, aber ihr lasst euch gebrauchen. Wir lassen uns gebrauchen. Aber wir sind gemeinsam unterwegs und wir lernen voneinander und wir lernen auch, uns zu ergänzen. Und dazu möchte uns heute diese Predigt ein Stück weit ermutigen. Du hast eine Frage.
Ja, bei diesem Salat von Namen.
Diane kam noch.
Ist der Paulus, hieß der mit zweitem Namen Tertius, weil du hast gesagt, am Schluss schreibt er,
nee.
Tertius schreibt diesen Brief, und ist dieser Tertius?
Nee, Tertius ist der Schreiber für, gewesen.
Vom Römerbrief.
Genau, ja. Ne, also, Sekretäre. Ne, man muss sich das so vorstellen, es konnte ja damals nicht jeder schreiben oder lesen, ja, sondern es war eine gewisse Bildungsschicht, man musste dafür ja die Schulung haben und dann ist ja auch die Frage, welche Sprache schreibt man, ne, Griechisch war ja nicht die Muttersprache der Juden, aber die Gebildeten konnten das, ne? Und Paulus konnte das auch, manchmal schreibt er, ich unterschreibe mit meinem eigenen Gruß, Kritzel, Kritzel, also Paulus konnte er auf jeden Fall schreiben, aber er hat eben diktiert auch, ne? Und so haben wir diesen Tertius, der dann neben ihm saß und gerade wenn Paulus, er war ja auch in Ephesus, glaube ich, 2 Jahre im Gefängnis, dann hatte er die Hände nicht frei, aber er konnte diktieren und sagen, jetzt schreibt man noch an den und den und das ist wichtig. Und deswegen sind die Briefe auch nicht einfach so dahin geschrieben, sondern durchdacht und geordnet, bei Paulus jedenfalls. Andere Briefe sind ungeordneter, Petrus zum Beispiel. So, was können wir von den vielen Namen lernen, die uns hier begegnen? Was? Mir sind ein paar Punkte ganz wichtig geworden. Machen wir mal nächste Folie. Die gehören alle zu diesen Puzzleteilen dazu. Das erste ist, dass Gottes Geist in der Bibel eine Handschrift hinterlassen hat und diese Handschrift ist Teamwork. Er förderte das Teamwork, die Gemeinschaft mit, eigentlich soll Jesus immer blasser werden dann. Silvio, drück mal einen weiter. So, ach ja, das ist dann wieder der olle Computer hier. Also, das Erste, Teamwork und Gemeinschaft ist wichtig. Unsere Gemeinde hieß früher Gemeinschaft und wir sind auch jetzt noch eine Gemeinschaft. Gottes Geist hat immer andere Menschen zusammengebracht, wie diese Mosaiksteinchen. Und das ist im Römischen Reich aufgefallen, denn im Römischen Reich, da gab es eine egoistische Ellenbogengesellschaft. Da galt nur ein Recht, nämlich das Recht des Stärkeren. Und wer da verloren hatte, hatte verloren. Ein Sklave konnte nie frei werden, einfach so. Ja, das war so. Die waren abhängig. Bei den Römern war eine harte Gesellschaft, wo man sich um die Kranken, um die Kinder, um die Schwachen in der Gesellschaft nicht gekümmert hat. Die hatten keine Chance. Aber die Christen nun durch Jesus, durch seinen Geist, durch diese Mitarbeiter, die haben zusammengehalten. Die haben gesagt, wir machen es anders. Wir sehen den Wert in dem letzten Menschen, um den sich keiner mehr kümmert. Wir sehen darin ein Ebenbild Gottes und wir haben ihn lieb und kümmern uns. Natürlich gab es auch in der ersten Gemeinde Streit, theologische Meinungen. Es gab noch kein Neues Testament, wo sie schwarz und weiß hatten, wie es denn jetzt zu sein hat. Die haben jahrhundertelang überlegen müssen, was meint die Bibel dann? Was bedeutet das jetzt mit Jesus? Da gab es auch zwischenmenschliche Differenzen. Wird es bei uns auch geben. Wir sind unterschiedlich und Menschen haben Ecken und Kanten. Und je dichter man kommt, desto mehr rempelt man auch mal aneinander. Aber Gottes Geist hat ein Mosaik draus geformt. Da war Liebe, da war Aussprache, da war Versöhnung, da wurden Dinge geklärt, da wurde ein Apostelkonzil gemacht. Die haben gesagt, wir müssen Lösungen finden und die haben das geschafft durch Gottes Geist. Einheit in Christus war Trumpf damals und Einheit in Christus ist auch bei uns Trumpf. Und auch bei uns in der Gemeinde gibt es natürlich diese Kräfte, die uns auseinanderreißen wollen und die Unterschiede und dass man Missverständnisse hat und dass man mal ein hartes Wort sagt und erstmal wieder zueinander finden muss. Das ist ganz normal. Aber was wir hier lernen können ist, wenn es funktionieren soll wie bei Paulus, dann brauchen wir immer wieder diese Einheit in Christus. Dass wir immer wieder die Hand der Bruder und der Schwester hinreichen und sagen, du komm. Ich bin Sünder, du bist Sünder. Was willst du denn? Ist klar, dass es mal knallt. Aber Jesus ist der Sieger. Und Jesus, der bringt uns wieder zusammen. Aufeinander zugehen durch Jesus. Das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass die sich mit den unterschiedlichen Gaben ergänzt haben. Auch in unserer Gemeinde gibt es so unterschiedliche Gaben. Wenn ich eine Gemeindeleitungssitzung habe, dem einen ist das wichtig, dem anderen das. Und das ist schön. Weil Gott einfach uns dadurch unterschiedliche Aspekte gibt, die wie in einem Mosaik zusammen ein Ganzes ergeben. Und es ist wichtig, dass wir uns um die Menschen draußen kümmern und es ist wichtig, dass wir uns um die Menschen in der Gemeinde kümmern. Es ist wichtig, dass wir Gott loben, ihn anbeten, nach seinem Willen fragen und es ist genauso wichtig, dass wir auch richtig hardcore Jüngerschaft machen und sagen, was steht in der Bibel, was bedeutet Christsein? Das alles kommt so zusammen. Paulus, der ist einer gewesen, der Dinge startete und dann ist er wieder abgehauen, erstmal. Der wollte noch woanders Gemeinden gründen. Das war seine Aufgabe. Und dann gab es die anderen, Aquila, Priscilla, Apollos, Timotheus und viele andere, die sind da geblieben. Die haben mit den Menschen das übersetzt, was bedeutet es im Alltag, Jesus nachzufolgen. Markus, der war einer, der, ach ja, so lange reisen, das war ihm vielleicht nichts, vielleicht war er auch ein verwöhnter Bengel, wissen wir nicht genau, aber der hat dafür ein ganzes Evangelium geschrieben, weil der verwöhnte Bengel Griechisch konnte und weil er Möglichkeiten und Geld hatte, Papyrus zu kaufen und Tinte, was einfach mordsteuer war damals. Und wo Paulus eben kurze Nerven sagt und sagt, nee, den jungen Kerl hier, der zieht nicht durch, den kannst du nicht mitnehmen. Wo Paulus sagt, denn jetzt, da hat Barnabas die Ruhe behalten und gesagt, komm, den nehmen wir erstmal hier zur Seite, den nehme ich mir mal unter meine Fittiche und du hast doch einen Silas, dann fahr mit dem Silas weiter. Bei einem großen Mosaik, da ist jeder Christ wichtig, jeder kleine Baustein. Stellt euch mal vor, dieses Mosaik hier, mach mal noch mal einen weiter, Silvio. Noch einen weiter? Haha. Na, stellt euch mal vor, da würden jetzt 30% der Christen, die hier dabei ein Baustein sind, die würden sagen, nö, ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust auf die anderen Christen, ich habe keine Lust, meine Heimat zu verlassen, ich habe keine Lust zu spenden, das Christsein ist mir alles zu kompliziert. Und die würden jetzt fehlen in dem Bild. Dann würden die Menschen draußen sagen, also sieht irgendwie wie ein Mensch aus, aber sie würden das Gesicht von Jesus, die Liebe von Jesus, den Zusammenhalt und die Hoffnung, die lebendige Hoffnung, sie würden das nicht sehen, weil die Gemeinde nicht eins ist. Das Neue Testament malt uns kein rosarotes Bild. Der Einsatz für Jesus kostet etwas und es gibt immer wieder auch Leute, die sagen, nee, dann nicht. Aber wenn man dabei bleibt und sagt, hier ist mein Platz im Gesamtbild, dann können wir miterleben, wie Wunder passieren. Da können wir hoffen und beten für Einzelne und dann können wir uns freuen, wenn es klappt, wenn jemand eine Wohnung findet, wenn jemand eine Operation gut übersteht, wenn da Hoffnung ins Leben neu reinkommt, obwohl es manches sehr zermürbend ist im Leben. wenn Einsame einfach auch Gemeinschaft erleben und so weiter. Für die ersten Christen war der Glaube keine durchgefeilte Religion, sondern es war ein Abenteuer, etwas Spannendes. Und die wussten nicht, was Gott morgen mit ihnen vorhat. Wir haben oft so dieses deutsche Temperament, wir machen unser Programm und wir machen unseren Gottesdienst und unsere Veranstaltung. Aber wir sind gar nicht mehr so wie die Kinder manchmal, die sagen, Jesus, du kannst doch noch viel mehr machen. Eigentlich müssen wir anbauen für die ganzen Leute, die du noch erreichen willst in Prenzlau. Wir müssen jetzt schon anfangen anzubauen, weil die willst du doch alle noch retten. Und das wird doch kommen. Die sind wie Kinder gewesen, die einfach an der Hand vom Vater gelaufen sind und die darüber gestaunt haben, dass sich diese Botschaft von Jesus wie ein Lauffeuer ausgebreitet hat. Diese Bibeltexte, die fragen uns, wo lassen wir uns denn heute gebrauchen? Wo ist unser Platz in diesem Puzzle? Wo ist deiner? Und ich schaue hier in die Runde und ich sehe viele Einzelne, die da an der Stelle und der Stelle, da fallen mir Geschichten ein und Situationen, die ich mit euch erlebt habe, wo ihr eure Stelle ausfüllt und wo dadurch das Gesicht von Jesus für die Prenzlauer sichtbarer wird, wo ein Stück weit Einheit von Gemeinde sichtbar wird, weil ihr seid heute hier. Ihr sagt Ja auch zu anderen Geschwistern. Ihr sagt Ja zum Austausch, zum gemeinsamen Gebet. Sind wir so offen für das Abenteuer des Glaubens? Jesus will uns Lust machen. Gottes Wort will uns Lust machen, dass wir uns so wie die ersten Christen aus der zweiten und dritten Reihe, dass wir uns darauf einlassen, auf das Abenteuer. Dass wir bereit sind, auch dafür belächelt zu werden, vielleicht sogar verfolgt, wenn die Zeiten sich ändern. Ergeben wir so ein Ganzes. Gottes Wort will uns ermutigen und es lädt uns ein, ganz zu sein, zusammenzurücken und Differenzen zu überwinden. Und wenn dir heute so ein Schritt einfällt, wo du sagst, ja, den könnte ich gehen. Gott hat mir da eigentlich die Sache aufs Herz gelegt, das fehlt gerade noch, da habe ich mit jemand vielleicht Stress in der Gemeinde. Oder da ist mein Herz nicht ganz bei Jesus, da will ich wieder umkehren und neu werden und wieder einen Schritt zum Vater zurückgehen. Wenn dir ein Schritt heute wichtig geworden ist, dann geh diesen Schritt mit Gottes Kraft. Lass dich dazu ermutigen, ring darum, dass du das tun kannst, diesen Schritt gehen. Denn nach dem ersten Schritt fällt der zweite Schritt manchmal schon leichter und der dritte und der vierte. Und irgendwann fragst du dich, warum du damals mal irgendwie ein Problem damit hattest, etwas zu tun, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Lasst uns nicht müde werden, selbst wenn wir schon lange als Christen unterwegs sind und auch immer wieder Enttäuschungen erlebt haben. Wir wollen Mut haben und auf Jesus sehen. Wir wollen mit kindlichem Vertrauen zu Gottes Abenteuer Ja sagen. Und die Apostelgeschichte in unserer Zeit, da stehen unsere Namen drin. Und das ist gut so. Amen.